Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu und vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Schauer erwischt oder den Starkregenschauer vielleicht sogar. Und darüber wollen wir heute mit euch reden. Wie können wir unser Gebäude absichern vor Starkregenereignissen oder generell vor Regen? Das ist heute unsere Frage und mit dabei ist natürlich wieder Holger.
Ja, hallo. Grüß dich.
Ja, und ihr seid natürlich wieder beim Podcast von Das Moderne Haus, der Podcast für alle Baufamilien und Investoren rund um das Thema Bau mit Holz. Und wir starten einfach mal rein, Holger, denn jetzt ist natürlich eine Frage im Raum. Starkregen. Was ist denn eigentlich Starkregen?
Ja, Starkregen, das sind besondere Wetterereignisse, die uns ja gerade, was ist gesagt, wir sind jetzt hier im Sommer, Spätsommer. Und ja, gerade gestern Abend hatten wir wieder solch ein Starkregenereignis bei uns hier im Ort. Ging es dann doch noch ganz glimpflich ab, aber es war schon wohl mächtig an manchen Orten. Und ja, der Deutsche Wetterdienst, der gibt denn ja schon mal Warnmeldungen raus bezüglich Starkregenereignisse. Und ja, möchte man vielleicht sein Hab und Gut dann schützen? Bei unserem Haus ist das natürlich so eine Sache, bei unseren Gebäuden ist das so eine Sache, da kann ich ja, was soll ich da machen? Also die Frage ist, werde ich gefährdet durch diese großen Regenmengen oder eben auch nicht?
Ja, das ist natürlich eine gute Sache, aber vielleicht damit wir das mal ein bisschen besser einschätzen können, ja, wie viel muss es denn regnen, damit es dann so ein Starkregen ist?
Also der Deutsche Wetterdienst warnt ab 15 Liter pro Quadratmeter und spricht dann von einer markanten Wetterwarnung. Unwetterwarnungen, die werden ausgesprochen ab zu erwartenden 25 Liter bis 40 Liter. Und dann gibt es noch die extremen Unwetter, die dann ab 40 Liter pro Quadratmeter und pro Stunde eintreffen sollen. Und ja, da kann man, viele haben ja eine Wetter-App, dort werden diese Unwetterwarnungen dann auch herausgegeben.
Ja, und damit man das vielleicht noch mal ein bisschen besser in Relation setzen kann, mir hat das zum Beispiel ziemlich geholfen. Manchmal kriegt ihr auch in den Nachrichten oder auch in diesen Wetter-Apps gibt es immer so eine Millimeterangabe. Wie viel Millimeter Niederschlag gibt es? Und einfach, um dann ein Gefühl von zu bekommen, ein Quadratmeter, also einmal ein Meter wird er genommen und jeder Millimeter ist dann natürlich genau ein Liter. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es wird einfach regnen die ganze Zeit und dann hast du nach einer Stunde bei, ja, bei einer großen Regenmenge, sagen wir mal 40 Liter, hast du 4 Zentimeter hoch Wasser stehen. Und ich glaube, damit wir uns das noch mal ein bisschen vergegenwärtigen können, natürlich versickert das wahrscheinlich einiges bei euch, aber wenn ihr in der Badewanne steht oder auch in der Dusche und da mal den Stöpsel quasi zumacht, dann könnt ihr sehen, wie lange das Wasser läuft und bis es dann aus der Wanne rausläuft. Ne? Das heißt also, es geht ja auch so ein bisschen um Bodenversiegelung, Holger, oder?
Ja, wenn es denn dieses Wasser stehen würde, aber es tut es ja nun mal nicht. Es läuft ja zusammen und natürlich derjenige, der auf einem höheren Terrain gebaut hat, der ist weniger betroffen, da läuft es ja tendenziell weg. Aber derjenige, der eine tiefe Lage hat, da kann es ja sein, dass sich das Wasser dann sammeln kann. Und das ist ja, höchst unterschiedlich. Manche werden vielleicht verschont und manche sagen, haben wir hier ja noch nie gehabt, aber jetzt hatten wir tatsächlich dieses Starkregenereignis, hat bei uns hier zu Hochwasser im Wohngebiet geführt. Ne?
Ja, aber jetzt könnte ich natürlich auch hingehen, Holger, und sagen, ja, Hochwasser im Wohngebiet, da muss die Gemeinde sich doch kümmern, die hat das auch ausgeschrieben, das Wohngebiet, und jetzt werden da Grundstücke verkauft. Und können wir den weißen, schwarzen Peter dann weiterschieben, oder?
Ja, begrenzt. Wir haben das auch mal recherchiert. Es ist nicht so ganz eindeutig, aber man kann im Grunde genommen so ungefähr sagen, diese 25 Liter, diese da, wo jetzt Unwetterereignisse anfangen, da hören die Regenwasserkanäle dann auch irgendwo auf. Also das heißt, dann staut sich das sozusagen zurück. Diese Rohre sind komplett gefüllt. Dann gibt es ja die horizontalen Verrohrungen, die sich dann füllen und die stauen sich dann zurück nach oben. Und das kann zu Drucksituationen auch führen, dass es dann auch irgendwo aus dem Regenwasserkanal auch dann rausdrückt und dann zusätzlich Wasser erzeugt. Das kann man dann auch, da gibt es Videos auch, wo man sowas dann auch im Internet mal sich anschauen kann. Ja, das gibt dann überraschende Momente. Also normaler Niederschlag wird aufgenommen von den Regenwasserkanälen. Davon kann man schon ausgehen und da sind die Gemeinden sicherlich auch bemüht. Starkregenereignisse dann auch vielleicht nur noch zum Teil. Man muss natürlich auch sagen, die Regenwasserkanäle werden irgendwann angelegt und dann wird ja hinzugebaut. Es wird immer weiter versiegelt. Also wer nimmt schon den Beton aus seiner Umgebung weg? Es wird ja eher zu betoniert, als dass irgendwas weggenommen wird. Von daher nimmt die Versiegelung zu und das Problem wird für diese Kanäle dann immer größer. Vielleicht die Erweiterung eines Baugebietes nochmal dazu, obwohl der Kanal dafür vielleicht gar nicht mehr ausgelegt ist. Aber die Menschen wollen ja ihre Grundstücke dann auch haben und der Druck auf die Gemeinden ist sehr groß, dann auch Gebiete auszuweisen und der Versiegelung immer weiter Vorschub zu geben.
Ja, ich würde sagen, dann hoffen wir erstmal für, sage ich mal so, normalen Niederschlag und leichten Starkregen, dass die Gemeinde einen guten Dienst gemacht haben, dass sie das Abwassersystem, ja, sage ich mal, gut instand halten und das immer fleißig sauber machen, damit das auch alles abfließen kann, so wie es funktionieren soll. Aber wenn ich dem ganzen Braten so noch nicht traue, was könnte ich denn beispielsweise als Grundstücksbesitzer dazu beitragen, dass ich mit solchen Wasserproblemen nicht so stark zu kämpfen habe?
Ich kann eine Menge beitragen und zum Teil muss ich auch etwas beitragen, weil die Gemeinden sind längst dazu übergegangen, nicht zu überlegen, wie kriege ich möglichst große Wassermengen jetzt auf möglichst kurzer Zeit jetzt weggeführt, was am Ende sowieso nicht funktioniert, sondern wie kann ich es erreichen, dass möglichst viel Wasser sozusagen in der Fläche verbleibt. Also man kann heute davon ausgehen, dass die neu ausgeschriebenen Baugebiete also eine Begrenzung haben in der Versiegelung, das sowieso. Das heißt, es müssen gewisse Grünflächen da sein und ich brauche auf meinem Grundstück auch eine Regenwasserversickerung. Das heißt, jeder Grundstücksbesitzer hat denn ein bisschen Speicher. Das sind dann auch Behälter, die dann in den Boden eingelassen werden und dann die Versickerung herbeiführen. Das heißt, da ist einfach auf jedem Grundstück dann auch nochmal ein Pufferspeicher für Regenwasser. Klar, der kann natürlich auch überlaufen und es kann auch zu viel sein, völlig klar. Aber das hilft dann alles mit dieser Regenmenge dann Herr zu werden. Also die Versickerung auf dem Grundstück oder was jetzt neu ist, relativ neu ist, dass Dächer, die ja nun die Flächen bilden, die versiegelten Flächen abschließen nach oben hin, Gründächer. Gründächer sind hervorragende Wasserspeicher. Sie tragen ja auch zum Verbesserung des Mikroklimas tatsächlich stark bei, kühlen sozusagen auch alles das, was drunter liegt und die Umgebung und speichern das Wasser. Das heißt, da dauert es eine ganze Weile, bis praktisch Wasser tatsächlich sich in den Regenrinnen sammelt und dann es abgeführt wird. Und diese Verzögerung, die hilft bei diesen Starkregenereignissen, denn wir haben ja von Ereignissen gesprochen, die eine kurze Dauer haben. Das heißt, dann läuft praktisch dieses Gründach und die Versickerung erstmal voll und erst dann entwickelt sich mit zeitlicher Verzögerung dann möglicherweise ein Überfluten. Und damit haben wir schon mal eine ganze Menge Ereignisse abgefedert.
Ja, das stimmt. Und da hatten wir auch schon mal drüber angesprochen in unserem Podcast zum Thema das Nutzdach, also was man alles mit dem Dach machen kann, war das ein Punkt. Also wer da nochmal mehr hören möchte, kann da gerne reinhören. Und was natürlich auch kommt, ich meine, wir sind jetzt im Bereich Holzbau unterwegs, wir machen eigentlich nicht die Begrünung drumherum oder pflastern bei euch oder so, aber das sind natürlich auch Flächen, die zum Teil undurchlässig sein können, ne? Also wenn ich jetzt einfach so Betonsteine lege beispielsweise oder so einen Plattenbelag habe, irgendwie Asphaltboden, da kommt nichts durch, aber ich habe auch Alternativen, ne? Natursteinpflaster, die haben ein bisschen größere, ja, Flächen, also ein bisschen größere Fugen. Da kann man es durchversickern. Es gibt besondere Porenpflaster. Ich kann was mit Rasen oder mit Kies machen. Also auch da habe ich schon eine Chance, quasi das Wasser auf meinem Grundstück einzulagern, statt zu verdrängen, wo es sich dann irgendwo den Weg suchen muss.
Ja, die Philosophie hat sich grundlegend geändert. Das hört man in den Diskussionen auch der Landwirtschaft. Also es verändert sich da sehr viel. Und dass jeder, der über Flächen und Grundstücke verfügt, im Prinzip dann auch in der Verantwortung.
Ja, und jetzt hattest du ja auch gesagt, Leute haben so ein Versickerungsbecken und so, aber kann man das Regenwasser auch nutzen? Oder wofür würdest du es nutzen beispielsweise?
Ja, natürlich. Also Gartenbewässerung mit Trinkwasser ist ja eigentlich ja, schwer vermittelbar.
Ja.
Also da würde man ja versuchen immer Regenwasser zu nutzen. Also es gibt dann ja auch Regenwassersisternen mit anschließender Versickerung, sodass ich in der Regenwassersisterne dann eine Tauchpumpe installieren kann. Und die Tauchpumpe, die kann ich nehmen zur Gartenbewässerung, aber ich kann es auch für Brauchwasser nehmen. Brauchwasser, das ist zum Beispiel die Toilettenspülung. Oder das ist auch der Spülgang an einer Waschmaschine. Das heißt, die Waschmaschinen sind zum Teil auch mit zwei Wasseranschlüssen vorgesehen. Und das, was wir als Regenwasser bekommen, ist ja auch relativ gutes, weiches Wasser. Und das kann man dafür schon ganz gut nehmen. Ich bin jetzt keine Experte in Sachen Waschmaschinen, aber also das Brauchwasser, Toilettenspülung ist eins davon. Das geht auf jeden Fall. Und das ist auch eine ganze Menge, was man da machen kann. Und wer Lust hat, draußen zu duschen, der kann natürlich dann auch sein Regenwasser nehmen.
Ja, das stimmt natürlich. Und wer kennt nicht den Spruch, Waschmaschinen leben länger mit Brauchwasser? Das habe ich
Ja, genau.
schon relativ häufig gehört.
Hier ist schon manch ein Werbespruch erfunden
Ja,
worden.
genau. Und dann ist natürlich noch eine Sache, ja, diese Starkregenereignisse, die finden ja meistens im Sommer statt, ne?
Ja, genau. Gestern, wir haben jetzt 2, 3 Tage wirklich Hitze gehabt und dann braut es sich auf und dann gibt es die Gewitter. Und ja, in dem Zusammenhang dann diese Regenereignisse, die sich ja wirklich sehr auf konzentrieren können. Und ja, das führt dann tatsächlich zu starken Belastungen, partieller starker Belastungen. Ne? Die Böden nehmen ja im Sommer auch gar nicht so gut Wasser auf. Das erschwert die ganze Sache. Ja, sehr trockene Böden, da fließt das Oberflächenwasser dann gleich weiter. Und es dauert erst eine gewisse Zeit, bis die so ein bisschen Feuchtigkeit aufgenommen haben. Und dann versickert das dann auch wiederum besser. Aber wenn sie so ein bisschen ausgetrocknet ist, ist das ein Problem, ne?
Ja, und das kann auch jeder zu Hause nachvollziehen, ne? Stellt euch vor, ihr kommt aus dem Urlaub, euch ist ein Saft umgekippt und dann ist Folgendes los, ne? Ihr nehmt euren Lappen quasi, der ist jetzt komplett trocken, weil ihr lange nicht zu Hause wart, und dann klatscht ihr da drauf, aber der muss erst feucht werden, damit ihr überhaupt Saugkraft entwickelt. Und so ist das ja genauso auch mit dem Boden. Da ist wie so eine Kruste drüber. Das muss erstmal durchlässig werden, weil diese Kruste muss ja erstmal aufweichen, damit dann irgendwie auch Wasser durchsickern kann. Ja, das stimmt.
Guter Vergleich.
Ja, dann jetzt mal zurück zum Thema Gebäude bei Hochwasser. Wenn ich jetzt ja, ein Erwerber bin von einem Grundstück, worauf achte ich dann?
Wenn ich mich für ein Grundstück interessiere, also ob da jetzt ein Haus drauf steht oder nicht, dann sollte ich schon mal beurteilen, ob ich zu der, also ein Risiko habe mit diesem Grundstück. Wie ist das Risiko einzuschätzen? Und da würde ich immer vorschlagen, auch zur Gemeinde zu gehen und das tatsächlich auch mal zu erfragen. Da sind Menschen, die sich tatsächlich mit der Wasserwirtschaft auseinandersetzen. Die finde ich entweder im Bauamt, die können da schon etwas dazu sagen, oder auch es gibt dann auch die Wasserwirtschaft selber, die möglicherweise dann auch befragt werden kann. Und die haben gute Kenntnisse darüber, welche Flächen zu den Risikoflächen gehören. Und da bekomme ich qualifiziert Antwort. Es kommen natürlich dann noch so ein paar Punkte dazu, auf die wir noch eingehen werden, baulich. Wo wird es eng? Was kann ich in den unterschiedlichen Fällen machen? Aber die Gemeinde ist ein sehr guter Ansprechpartner für diese Fragestellung. Ist mein Grundstück, mein Gebäude, was ich erwerben will, gehört das zu den Risikobereichen oder eher nicht?
Ja, und vielleicht hilft einem manchmal auch, ja, bist sicherlich so ein bisschen der eigene, sage ich mal, Menschenverstand. Ne? Wenn ich sehe, dass das Grundstück leicht abschüssig ist oder dass das vielleicht tiefer liegt oder leicht abschüssig könnte von uns von Vorteil sein, weil das Wasser dann irgendwo wegfließen kann. Aber wenn das tiefer liegt, dann weiß ich schon, irgendwie ist das ein bisschen komisch, wenn alle auch anderen Häuser höher sind als meins. Also ich glaube, da kann man auch schon ein bisschen auf ein paar Sachen achten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir betrachten jetzt in unserem Zusammenhang, was wir uns jetzt für heute vorgenommen haben, betrachten wir jetzt nicht das Thema Keller. Der Keller ist ja sowieso nochmal eine eigene wichtige Bedeutung. Da spielt es gar keine Rolle, wie hoch das Erdgeschoss ist. Die Kellersohle ist ja dann entscheidend. Steht die im Grundwasser? Wie ist das baulich zu sehen? den Keller lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir ein Gebäude ohne Keller, und in diesem Zusammenhang stellen wir uns die Frage, ob es eine Gefährdung geben kann. Das heißt, kann im Erdgeschoss tatsächlich Wasser stehen? Also kann mir das Wasser zur Haustür hereinlaufen oder sickert das so irgendwie durch Ritzen und Fugen dann rein, weil draußen eben Hochwasser ist? Also weil eben die Ereignisse dazu geführt haben, dass sich Wasser aufstaut und dann vor meinem Haus steht. Ist es dann, bin ich gefährdet? Und das ist unsere Fragestellung. Also wir lassen die Betrachtung Keller einfach mal raus erstmal.
Ah, okay. Und angenommen, ich interessiere mich jetzt beispielsweise für so ein älteres Gebäude. Wo kriege ich dann meine Informationen her, ob das jetzt vielleicht so hochwassertechnisch so sauber läuft?
Ja, wie gesagt, Amt für Wasserwirtschaft oder Bauamt der Gemeinde, das wär ein Punkt. Und eben selber gucken und beurteilen, wie liegt das Gebäude oder meine Sohle des Gebäudes im Verhältnis zur Straße. Die Städte wachsen so ein bisschen in die Höhe. Das heißt, wenn unsere Straßen so alle paar, ja, wie viele Jahre, 10, 20 Jahre, 30, 40 Jahre saniert werden, dann wird in der Regel immer noch mal etwas obendrauf gebracht. Und so werden praktisch die Straßenniveaus so allmählich angehoben. Und das führt dann für die einzelnen Gebäude, die dort stehen, vielleicht zunehmend zu einem Problem. Und die besonders alten Gebäude, die jetzt schon Jahrzehnte dort stehen, können dann stärker betroffen sein. Wir wissen das auch aus den Neubaugebieten. Ich bin der Erste, der in einem Neubaugebiet baut, habe meine Höhe, und der Nachbar, der sagt, nee, 10, 20 Zentimeter höher baue ich. Also der verlagert das Thema Wasser dann tendenziell zu mir. Und das versucht irgendwie jeder irgendwie nochmal einzutoppen, damit er drüber liegt. Und insofern einfach mal gucken, wie sind die Höhen hier so im Umfeld des Gebäudes? Wie ist die Straße? Wie sind die Nachbarn? Und daraus ergibt sich dann eine Beurteilung.
Okay. Ja, Holger, dann lass uns mal abtauchen. Und zwar, wir haben jetzt ein Grundstück gekauft und jetzt gilt es, da anfangen zu bauen und auch auf das Wasser zu achten. Wie kann ich da vorgehen?
Also jetzt sind wir beim Neubau und lassen mal die älteren Gebäude, die bestehenden Gebäude außer Betracht. Das heißt, an diesem Grundstück habe ich ja die Möglichkeit, das alles jetzt zu regeln, wie das sein soll. Aber Vorsicht, wenn da nur eine Baustraße ist, also so eine provisorische Straße, dann kennen wir das Straßenniveau noch nicht. Das kann sehr viel höher liegen. Und dieses spätere fertige Straßenniveau, das sollte man sich geben lassen. Es gibt Vermessungspunkte und da hilft mir dann auch Vermessungsingenieure später dann das Niveau herzustellen. Aber ich als Bauherr, eine Baufamilie, kann mir praktisch das spätere Straßenniveau auch wiederum von der Gemeinde holen. Und ein Punkt ist dann noch wichtig. Gibt es Maximalhöhen von Gebäuden? Das heißt, jetzt haben wir das Straßenniveau, da wollen wir auf jeden Fall mal drüber liegen. Jetzt haben wir eine Maximalhöhe eines Gebäudes angenommen, die liegt bei 7 Meter. Da würde jetzt im Bebauungsplan drinstehen, Maximalhöhe der Gebäude 7 Meter über Straße. Denn ist das mein Limit? Will ich in zwei Geschossen bauen, kann ich praktisch 2 mal 3 Meter, muss ich nochmal rechnen pro ein Geschoss, ungefähr 3 Meter. Und dann brauche ich noch so ein bisschen Dach und unten noch ein bisschen Abstand, und dann drängelt sich das möglicherweise schon. Und das beeinflusst auch möglicherweise meine Konstruktion des Gebäudes sehr stark. Also zwei Dinge sind wichtig. Wie ist das Straßenniveau? Später, nicht jetzt, sondern später fertig ausgebaut. Und B, gibt es eine Maximalhöhe des Gebäudes, und die sollte ich mir geben lassen? Und dann kann ich praktisch das Gebäude konzipieren. Es gibt dann noch einen weiteren Punkt, der auch in den Bebauungsplänen drinstehen könnte. Und zwar ist das der Bemessungswasserstand, BWS, Bemessungswasserstand. Wenn das im Bebauungsplan mit drinsteht, dann ist das ein sehr guter Hinweis darauf, ob ich eine schwierige Lage habe. Wenn das nicht angegeben wird, dann gehe ich immer davon aus, dass der Bemessungswasserstand Höhe Straße ist, später ausgebaut. Ja, das heißt, ich muss immer davon ausgehen, dass praktisch auf der Straße Wasser steht. Und ich baue mein Gebäude so, dass ich damit keine Schwierigkeiten habe. Das heißt, da kann Wasser stehen, von mir aus das ganze Jahr. Aber mein Gebäude bekommt keine Probleme. Und davon will ich ausgehen. Und wie das geht, das können wir ja dann gleich im Detail noch besprechen.
Dann lass uns mal direkt ins Detail gehen. Wie lege ich das Gebäude dann an?
Ja, also wir haben ja den Bemessungswasserstand. Da gehen wir mal von aus, dass das Oberkante fertige spätere Straße ist. Und dann gibt es jetzt für mein Gebäude ein ganz wichtiges Maß, und das ist die horizontale Abdichtung. Und diese horizontale Abdichtung liegt 50 Zentimeter drüber. Da gibt es eine Regel dazu, das ist eine Abdichtungsnorm, DIN 18533, spielt jetzt keine Rolle. Die legt fest, ich soll mit meiner horizontalen Abdichtung 50 Zentimeter höher sein als der Bemessungswasserstand, was ja Oberkante Straße ist. So, und ich kann davon ausgehen, dass mein Fußboden, später fertiger Fußboden, ungefähr einen Aufbau hat von 20 Zentimeter. Und dann kommt meine horizontale Abdichtung. Alles, was unterhalb liegt, dieser horizontalen Abdichtung, ist nass. Erdnass, das sind nasse Fundamente, das ist erdreich, das ist also alles feucht. Und alles, was oberhalb dieser horizontalen Abdichtung liegt, das ist oberhalb der Fundamente direkt, oberhalb des Betons, das soll alles super trocken sein, weil da will ich ja wohnen, ich will ja nicht mit Wasser wohnen. Das heißt, diese horizontale Abdichtung ist praktisch im Gebäude mein Maß, und das liegt 50 Zentimeter höher als Bemessungswasserstand, oder wir gehen jetzt mal von Straßenniveau aus.
Ah, okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wir können ja nochmal durchgehen. Ich stehe jetzt auf der Straße und laufe auf mein Haus zu, mein zukünftiges. Das heißt, dann gibt es wahrscheinlich nochmal einen Bordstein. Der Bordstein ist, keine Ahnung, 5 bis 10, ja, 10 Zentimeter wird er wohl haben oder 15.
Ja.
Den hat er. So, dann laufe ich Auffahrt leicht schräg nach oben. Minimal so sieht man nicht, also sieht man kaum, aber das Wasser muss ja ablaufen zur Straße hin.
So ist es.
Und dann habe ich quasi mein Fundament, das ist nochmal wieder 20 Zentimeter, mindestens.
Ja.
Also, oder meine Bodenplatte, die ist nochmal mindestens 25 Zentimeter.
Ja, rechnen wir mal. Also das heißt, ich möchte dieses Höhenniveau, diesen Sicherheitsabstand, diesen Höhenabstand, den möchte ich ja überwinden.
Ja.
Und ich starte auf der Straße und lande dann auf meinem fertigen Fußboden, Fliesen, Parkett, so weiter, da, wo ich im Erdgeschoss drauf laufe. Und das sind tatsächlich 70 Zentimeter. 50 hatten wir schon genannt, 20 Zentimeter Fußbodenaufbau, bin ich bei ungefähr Summe 70. Ich gehe so ein bisschen hoch, so wie du es gerade gesagt hast, und dann kommt nochmal vor dem Haus die eine oder andere Stufe, zwei Stufen, die habe ich normalerweise schon, wenn ich das alles einhalte. Und dann bin ich im Grunde genommen auf der sicheren Seite und habe dann auch diese Abdichtungsnormen dann eingehalten, die ja sagt, ja, wir wollen ja sicher bauen. Also das heißt, wir wollen nicht bei jedem Regen jetzt Schwierigkeiten haben und Wasser im Haus oder irgendwie sowas. Das wollen wir alles nicht haben. Also das heißt, die Normen sind ja dazu gedacht, um Sicherheit zu bieten. Ne? Genau, das ist meine horizontale Abdichtung, die da eine entscheidende Rolle spielt in meinem Höhenniveau.
Okay, und horizontale Abdichtung bedeutet einfach nur, dass ich jetzt auf der horizontalen Ebene trocken bin, oder?
Genau, das sind Werkstoffe, Beton, Kunststoff. Die Anforderung ist nicht besonders hoch. Die horizontale Abdichtung ist relativ simpel einzubauen, aber das wird eigentlich an allen Gebäuden so durchgeführt, und darauf sollte man auch achten. Man gießt seine Fundamente und dann kommt diese horizontale Abdichtung, und das ist dann diese Bezugshöhe, über die wir gesprochen haben.
Ah, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Du musst mir aber nochmal helfen. Das bedeutet also, beispielsweise das Fundament, das wird nochmal eingekleidet mit der horizontalen Abdichtung.
Von oben, einmal von oben. Drüber geklebt, genau.
Ah, okay. Jetzt habe ich das verstanden mit der horizontalen Abdichtung. Ich glaube, das habe ich nämlich so.
Das ist wie so eine Dachpappe, die da verlegt wird, eine Schweißbahn, die dann verklebt wird. Da kann auch mal ein Loch da drin sein für Kübel, eine Befestigung. Das spielt keine Rolle.
Okay.
Es ist nur praktisch eine Abdichtung, die sozusagen das feuchte Medium vom Trockenen trennt, dass wir dort keine aufsteigende Feuchtigkeit haben, so nennen wir das. Und das ist unser Bezugsmaß.
Also wenn es eine horizontale Abdichtung gibt, dann muss es auch eine vertikale Abdichtung geben, oder? Was ist das dann?
Ja, das stimmt. Völlig richtig. Vertikal natürlich auch. Im Keller kennen wir das grundsätzlich, aber im Sockelbereich kann es das auch geben. Und hier kommt es jetzt darauf an, wie das Gebäude tatsächlich in der Höhe dargestellt wird. Können wir praktisch diesen Höhenunterschied, den wir jetzt mit 70 Zentimeter bemessen haben, also 50 Zentimeter drunter, 20 drüber, macht 70, akzeptieren wir das oder sagen wir, nee, wir würden das gerne tiefer haben, weil der Abstand zur Straße ist nicht groß, ich muss barrierefrei, ich habe tausend Gründe, weshalb das tiefer sein soll. Ja, das geht, aber dann muss ich mit vertikalen Abdichtungen antworten. Das hat dann auch sein Limit. Ansonsten baue ich ja irgendwann einen Keller. Dann habe ich wieder meine Kelleranforderung. Das hat dann auch so seine Grenzen. Aber ich kann auch davon abweichen und tiefer gehen. Das geht durchaus. Aber dann wird es tricky und dann muss ich genau wissen, was ich da tue. Weil ich will ja vielleicht die Höhe reduzieren, aber was ich nicht erreichen will, ist mehr Risiko. Ich möchte ja nicht das Risiko jetzt dramatisch erhöhen, dass mir da Wasser irgendwie reintritt, ne?
Bei der vertikalen Abdichtung geht es darum, dass man den Sockel, also da, wo nachher alles draufgebaut wird, einfach ein bisschen tiefer legt.
Ja, genau. Das heißt, das ganze Gebäude könnte man tiefer legen und dafür baue ich praktisch dann auch einen Deich vor das Haus. Das ist diese vertikale Abdichtung, die allerdings qualitativ deutlich höher einzuschätzen ist, also auch komplexer in der Ausführung, als die horizontale Abdichtung. Das ist relativ simpel zu erstellen. Ich sage mal, das kann nahezu jeder. Aber die vertikale Abdichtung, das muss man schon können. Und es sind auch nicht alle Werkstoffe dafür geeignet. Also damit muss man sich dann wirklich auskennen. Aber da können die Holzbauexperten auf jeden Fall ihre Empfehlung geben, wie man das macht.
Okay, jetzt bei der horizontalen hast du gesagt, das kann man mit Bitumen machen.
Ja,
Was gibt es
relativ
denn
simpel.
noch für Materialien, also horizontal und vertikal, die man zur Abdichtung nutzen kann?
Ja, EPDM, das ist sozusagen der Fahrradschlauch. Dieses Material, das ist EPDM. Dann gibt es aus der ganzen Kunststoffwelt gibt es Bahnen oder es gibt auch flüssige. Bei der vertikalen Abdichtung gehen wir tatsächlich eher dazu, das flüssig aufzutragen, also im Streichverfahren. Ohne das aufzuspachteln. Da gibt es also verschiedene Methoden, wie man das draufbringt. Das muss also auch eine gewisse Materialstärke erreichen. Und dann betten wir quasi Fliese ein, weil wir damit Bewegungen, die wir dort haben, aufnehmen können. Denn wir müssen auch die Fenster mit einbeziehen. Wir müssen den Beton unterhalb einbeziehen. Wir müssen unsere Aufkantung, also unser Mauerwerk oder unsere Holzbaukonstruktion mit einbeziehen. Und diese ganzen Übergänge, das können wir flüssig viel besser machen. Aber da brauchen wir unbedingt auch geschultes Personal. Das Material steht zur Verfügung, aber die das verarbeiten, die müssen das wirklich gelernt haben und müssen ihre Einweisungen darauf haben, müssen wissen, wie es geht. Also das spielt eine ganz große Rolle. Da darf man ja nicht jeden dran lassen.
Wenn wir jetzt so weitergehen, dann ist es ja bei der vertikalen Abdichtung immer dann, wenn das Gelände hoch angefüllt wird, oder?
Ja, genau. Also wenn das Haus oder das Haus tiefer gelegt wird sozusagen, dann kommt das mit dieser vertikalen Abdichtung ins Spiel. Völlig richtig.
Aber wäre es dann nicht irgendwie viel cleverer, wenn man das Haus einfach generell so ein bisschen höher legt, irgendwie so ein Podest?
Ja, wenn es denn geht, würde ich das immer machen. Das bietet sich an, weil es kostengünstiger ist und technisch einfach auch am besten funktioniert. Also Höhe ist das, was am besten hilft. Alles andere sind dann, man muss sich auch vorstellen, dass diese Abdichtungen, die sollen ja auch dann so lange halten, wie das Haus hält. Und ja, da habe ich also immer am meisten Vertrauen zu Höhe. Das ist einfach so. Das andere funktioniert auch. Das sind Top-Werkstoffe. Das funktioniert auch alles. Kostet natürlich auch dann ein bisschen Aufwand und damit auch Geld, ne?
Okay. Dann lass uns doch mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung machen. Einfach nur, um so ein Verständnis zu gewinnen. Also, ich habe jetzt mein Grundstück und ich sag mal so, das ist eben mit der Straße. Na, das ist so in meiner Fantasie. Jetzt müssen wir ja hochkommen. Das heißt, mein Haus würde theoretisch 70 Zentimeter über der Straße liegen, also der Boden in meinem Haus. Und jetzt habe ich doch verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte das entweder anfüllen mit Sand, Mutterboden und dann gilt das aus und dann hätte ich vielleicht auch einen ebenerdigen Eingang, oder? Das wäre eine Möglichkeit.
Ja, genau. Also da gibt es, das wird auch ja so gemacht. Das heißt, man füllt es etwas an und immer wenn ich anfülle oder wenn ich ein Podest mauere, also aus mineralischem Material herstelle, Beton oder Mauerwerk oder Granit, was man da so alles nimmt, dann bringe ich das ja in die Höhe und dann muss zum Haus dort auch schon wieder diese vertikale Abdichtung sein. Also immer wenn praktisch feuchtes Medium, also Gelände, Podeste, Mauerwerk, also gemauerte Podeste an das Haus dran gesetzt werden, dann gehört dort schon eine vertikale Abdichtung hin, die das Nasse von dem Trockenen trennt.
Ah, okay.
Und das muss natürlich dann auch funktionieren.
So, jetzt hast du gesagt, die Podeste, ein Podest ist eigentlich alles, was eine Erhöhung ist, oder?
Ja.
Okay, ja. Das ist dann wahrscheinlich genau. So Fachsprache aus dem Bausektor, weil das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, so ein Podest ist sowas wie so eine Bühne oder so etwas, was erhöht ist in der Summe, aber okay. Ja, dann gibt es doch auch andere Beispiele für Podeste, oder?
Ja, das kann man auch trocken herstellen. Das heißt, dass ich das Wasserproblem da auch gar nicht bei diesen Anfüllungen gar nicht erst habe. Man kann sich jetzt ja auch Terrassen vorstellen, ne? Also nicht nur Hauseingangspodest, sondern auch die großflächigen Terrassen. Und das, was sehr, sehr gut funktioniert, das sind diese Terrassen, die dann aus Holz hergestellt werden, die aufgeständert oder eine Unterkonstruktion haben, die also Höhe überwinden können. Und das führt ja dazu, dass das Gelände viel tiefer bleiben kann und damit am Haus gar keine Feuchtigkeit entstehen kann. Das heißt, das Wasser läuft sauber durch. Diese Terrassendielen, die Terrassenkonstruktionen aus Holz, die haben ja Fugen, da läuft das Wasser einfach durch und dann viel tiefer liegt das Gelände. Das kann man sehr schön sehen in Skandinavien. Vielleicht hat der andere schon Urlaub gemacht dort. Die Ferienhäuser haben rundherum diese Podeste oder die Veranda, die wir auch aus den amerikanischen Filmen kennen. Typische Veranda vor dem Haus ist eine ganz tolle Sache. Ich bin praktisch in der Höhe meines Belages innen, habe ich draußen einen Holzbelag, das Gelände bleibt tiefer. Und das, dann gehört so eine Veranda, die idealerweise auch noch ein Dach hat, dann zu meinem Wohnbereich. Das ist so ein Übergang von zwischen innen und außen, was hervorragend funktioniert.
Ja, sehr schön. Dann wäre ja, sage ich mal, so eine Extremvariante von so einer Abdichtung oder auch von einem Podest, zum Beispiel diese ganzen Häuser in St. Peter-Ording, die da am Strand stehen, oder? Die stehen auf Stelzen. Ist das, sage ich mal, das heftigste Podest, was man bauen kann?
Ja, das sind Gebäude bei Hochwasser. Mhm. Die haben das, glaube ich, zweimal am Tag.
Ebbe und Flut.
Ebbe und Flut. Das haben wir hoffentlich in unserem Wohngebiet nicht. Genau, das sind, kann es anders sein, Holzkonstruktionen. Und die haben dann ja einige Stufen zu überwinden. Und aber oben ist dann ein Holzpodest und das funktioniert super, ne? Also da kann man das sehr gut sehen. Also sowas würden wir sozusagen auch im Kleinen bauen mit etwas geringerem Höhenunterschied. Aber das Ziel ist sozusagen, das nasse Gelände, Erdboden tief zu lassen und trotzdem Wohnkomfort nicht zu verlieren. Und das kriegen wir über so eine Veranda hervorragend hin. Und ein Dach über der Veranda, über einer Terrasse ist sowieso eine optimale Sache, weil ich dann ja so einen schönen Wohnübergang habe, von innen nach außen. Ich bin nicht gleich, stehe nicht gleich im Regen. Auf meiner Veranda kann ich mit meinem Nachbarn dann wunderbar das Feierabendbier dann zu mir nehmen. Und das ist Wohnbereich, ne? Das ist ganz, funktioniert toll. Also die Amerikaner lieben das. Die Deutschen, Sascha, irgendwie nicht so.
Nee, also ich kenne wenig Leute mit Veranda, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also tatsächlich kann ich nur erzählen, dass wir da auf dem Deich saßen, sag ich mal. Ich habe in Ostfriesland bin ich auch gewachsen, direkt am Deich. Und da haben wir uns manchmal schon auf den Deich gesetzt, das war ganz schön. Ja, und unser Haus war da auch leicht erhöht, also aber trotzdem auf Straßenhöhe. Wir hatten eine Stufe, sag ich mal. Und dann ist das aber nach hinten hin abfallend gewesen, das ganze Grundstück, sodass, wenn Wasser gekommen wäre, wäre das quasi über unser Grundstück gelaufen, aber dann nach hinten ins Land rein. Quasi wie so eine kleine Warft.
Ja, die Straßen wurden ja auch schon auf dem Damm gebaut. Das heißt, die Straßen wurden ja erhöht, damit die trocken sind und die Häuser natürlich auch dann entsprechend hoch und dann ist das übrige Gelände tiefer. Ja.
Ja, aber ich finde auch pro Veranda. Also ich finde, dass sich das mal in Betracht zu ziehen, weil man ja auch die netten Assoziationen hat, das leicht überdeckt, das ist ja auch ein sozialer Punkt, so eine Veranda, wo man sich dann auch unter
Genau.
Umständen gut hinsetzen kann und austauschen, ein bisschen klönen, gerade jetzt im Sommer, das ist so wunderbar.
Ja, die ist gerne auch zur Nordseite und das ist die Seite, die jetzt am besten funktioniert, nämlich Schatten.
Ja.
Und das ist schon gut.
Das stimmt. Ja, dann ist natürlich jetzt die Frage, Holger, wollen wir noch einmal über dieses Höhenniveau von unserem Gebäude sprechen? Einmal nochmal zusammenrechnen.
Ja, also wir haben ja gesagt, wir holen uns die Niveaus von der Gemeinde, Straßenniveau, das gesamte Gebäude, damit wir da nicht nachher Schwierigkeiten kriegen, dass wir auch unsere Wohnkubatur dort unterbringen können. Wir gehen von dem Bemessungswasserstand Straße aus. Vielleicht ist das im Bebauungsplan schon ausgewiesen, sodass ich das vielleicht auch abweichend von dem Straßenniveau auch habe. Vielleicht liegt das auch tiefer, kann auch sein. Und dann gehe ich aber vom Fertigstraße aus, 70 Zentimeter, und das ist das, wo ich dann mit einer großen Maß an Sicherheit sagen kann, dass Starkregenereignisse mich verschonen werden, dass mein Haus in meiner Grundstruktur trocken bleibt. 70 Zentimeter, das heißt, ich habe tatsächlich einen gewissen Höhenabstand von Straße zum Gebäude zu überwinden. Aber der Gehweg, das sind dann schon die ersten 10 Zentimeter, dann steigt irgendwie die Einfahrt und der Fußweg noch ein bisschen an, das sind vielleicht die nächsten 10, 15 Zentimeter. Und so arbeite ich mir das dann weg und dann habe ich dann vor dem Haus irgendwie noch zwei Stufen in der Regel zu überwinden. Aber da unterscheidet sich Stadt auch dann am Ende vom im ländlichen Bereich, wo die Grundstücke größer sind und in der Stadt, da baue ich sehr viel dichter an die Straße heran. Da kann das dann auch nochmal anders aussehen. Aber der Sicherheitsabstand ist in der Stadt natürlich noch wichtiger, weil wir viel mehr versiegelte Flächen haben. Also wenn du jetzt von Ostfriesland berichtet hast, naja, da läuft das Wasser einfach hinten weg. Da ist kein Wasser, da
Genau.
wo euer Hausniveau ist. Ne?
Nee, da gibt es auch nicht so viele Höhenmeter. Aber wer jetzt denkt, ne, und mit dem Zollstock schon vor sich rumfummelt, 70 Zentimeter und das mal hinstellt. Macht das mal ruhig. Stellt mal ruhig 70 Zentimeter hin. Und dann müsst ihr auch noch überlegen, ihr habt ja noch einen Abstand zur Straße. Einen Abstand zur Straße. Und dann steht das Haus 4, 5 Meter oder noch weiter weg von der Straße. Und dann nehmt ihr mal einfach, einer hält fest, der andere nimmt ein langes Maßband. Und dann guckt ihr mal, was für ein Gefälle das ist. Das ist gar nicht so viel, wie es jetzt erstmal klingt. Also 70 Zentimeter geht voll unter. Und das ist auch auf jeden Fall nicht so, als wenn man jetzt wirklich so, ja, in dem allgemeinsprachlichen Podest sitzt oder steht. Also so ein krasser Höhenunterschied ist das gar nicht.
Nee, wir haben das also, als ich mein erstes Haus geplant habe, da haben wir auch eine Veranda gebaut und haben dann sowohl eine Rampe gehabt, um mit dem Kinderwagen dann hochzukommen, und wir haben zwei Stufen vom Haus gehabt. Das heißt, der eine hat die Stufen genommen, der andere nimmt halt die Rampe und das hat sich dann vor der Veranda abgespielt, aber die Hauskonstruktion, die war von dem ganzen Gelände- und Wasserthema vollständig geschützt. Da hatten wir, ja, da gibt es einfach keine Schwierigkeiten. Die Höhe reichte dann absolut aus.
Okay, so ich denke, das haben wir jetzt verstanden. Ich zumindest. Also unterstelle ich allen anderen Leuten das auch. Jetzt natürlich noch die andere Frage. Wie verhält sich das denn mit den Kosten beim Neubau? Das kostet ja auch.
Ja, das kostet, also das heißt, das etwas höher liegende Gebäude ist das kostengünstigste. Das herzustellen, geht nicht wirklich in die Kosten, sondern es wird dann teuer, wenn ich praktisch diese notwendigen Höhenunterschiede unterschreiten möchte. Dann brauche ich irgendwann eine Abdichtung vertikal. Und wir bauen ja mit Holz und Holz ist ein Werkstoff für den Hochbau. Das heißt, wir gehen dann mit der Holzkonstruktion auch ein Stückchen höher und betonieren dann noch mal ein bisschen auf. Das kann man mit gemauert machen oder auch in Beton. Da gibt es ganz einfache, simple Verfahren. Aber das ist natürlich ein Aufwand, den wir treiben müssen. Wenn das Haus von vornherein hoch genug ist, brauchen wir das nicht und dann brauchen wir es auch nicht bezahlen. Also das heißt, je tiefer mein Haus liegt, desto aufwendiger wird das. Vertikale Abdichtung habe ich schon drüber gesprochen. Die muss hochwertig sein. Die muss sorgfältig verarbeitet werden. Da ist man mal einige Stunden beschäftigt. Also da kommt dann so ein bisschen Geld dann schon zusammen, wenn ich das Haus tiefer setzen will. Übrigens, unabhängig davon, ob das jetzt Holzbau ist oder Mauerwerk, die Maßnahmen sind immer gleich.
Ah,
Spielt
okay.
keine Rolle. Also da ist der Holzbau jetzt nicht anders als das Mauerwerk. Ich muss da den gleichen Aufwand treiben. Da muss ich auch die Fenster anschließen und so. Das muss ich dann schon alles machen. Und das ist natürlich ein Aufwand.
Okay, aber ich möchte eins nur nicht stufen. Weißt du, ich möchte jetzt schon an meine Zukunft denken. Ich will da mein ganzes Leben lang drin wohnen. Ich möchte keine Stufen. Gibt es da eine
Ja.
Möglichkeit?
Ja, gibt es ganz klar. Ich würde dann den Weg über die Holzpodeste gehen, gerne überdacht, damit die Holzpodeste auch trocken sind. Das funktioniert insgesamt. Dann sind wir im Prinzip bei der Veranda, so wie man das so definiert. Und insofern, ja, das funktioniert. Und dann vor der Veranda dann praktisch das Gelände ansteigen lassen. Das kann man dann sehr zart ansteigen lassen, sodass ich dann auch mit Rollatoren oder was auch immer dann hochkomme. Kinderwagen ist das Gleiche, also Rollstuhl natürlich. Also Barrierefreiheit spielt eine große Rolle. Und auch da ist die Veranda eine ganz tolle Sache, weil ich gewinne einfach beim Austreten aus der Haustür, gewinne ich einfach Zeit. Da kann es regnen und stürmen. Ich habe praktisch die Veranda als Schutzzone und gewinne Zeit, dann mich zu sortieren, den Schlüssel zu suchen und die Tür abzuschließen oder aufzuschließen. Also die Veranda ist eine Top-Lösung.
Ja, schön. Im Untertitel von unserer heutigen Folge haben wir auch drin stehen, benötigen unsere Häuser Deiche? Das ist jetzt natürlich die große Frage.
Ja, das haben wir da mal so reingeschrieben, weil zu den Zeiten, wo wir tatsächlich diese Starkregenereignisse haben und dann auch schon mal Überflutungen haben, dann kommt so ein Stichwort schon mal. Den haben wir einfach mal aufgegriffen. Wir provozieren dann damit ja so ein bisschen. Aber es ist ja was Wahres dran. Und unsere Deiche, das ist praktisch unsere vertikale Abdichtung, von der ich gesprochen habe, die sorgfältig herzustellen ist, wenn sie denn notwendig ist. Und das ist im Grunde genommen unser Deich oder dann auch im Fall von Holzbau, dann haben wir dann auch tatsächlich den Betonsockel ein bisschen hochgezogen und dichten das dann entsprechend ab. Ja, das ist dann quasi unser kleiner Deich, wenn wir von diesen 70 Zentimeter nach unten abweichen wollen.
Ah, okay. Ja, das ist ja total nachvollziehbar. Und ja, das Problem Hochwasser in Wohngebieten sollten Baufamilien und Investoren nicht unterschätzen, oder?
Ja, unser Gebäude ist eine hohe Investition und für Baufamilien wahrscheinlich die größte Investition im Leben. Und es ist nichts blöder, als wenn solch ein Punkt übersehen wird. Je nachdem, eigentlich sollte der Planer, wenn es jemanden gibt, der das Gebäude plant, hoffentlich das im Auge haben. Aber zum Teil wird dort auch nur ein Bauantrag beauftragt und da guckt keiner nach Höhenniveaus und all diese Dinge. Es ist ja oft bei diesen Wohnhäusern ja nur so eine Teilplanung, die dann in Auftrag gegeben wird. Also dann bitte wenden an die Holzbauexperten, die können darüber Auskunft geben und die haben auch so eine kleine Information auch zu diesem Thema parat, sodass man das alles nachlesen kann und sehr übersichtlich sieht. Da haben wir drei Lösungen zusammengestellt, wie das Ganze aussieht oder auch auf unserer Homepage, ne?
Ja, super, ne? Da könnt ihr einfach zu Folgendes machen. Geht auf unsere Homepage, dann habt ihr da in der Nähe, gibt es so einen kleinen Knopf, Holzbau-Experten finden, da könnt ihr drauf tippen, da tippt ihr kurz eure Postleitzahl ein und dann spuckt ihr euch schon aus, wer bei euch in der Nähe von unseren Holzbau-Experten ist. Und da könnt ihr einfach mal hinfahren und mal fragen, ob ihr so einen Flyer haben könnt, wenn ihr euch da einfach informieren wollt. Genau. Oder guckt einfach bei uns auf der Seite. Das ist natürlich auch möglich. Jetzt könnte ich ja sagen, Holger, weißt du was? Ich mache einfach eine gute Versicherung, ne? Bin ich damit raus aus dem Schneider und welche brauche ich?
Ja, die Versicherung ist im Trockenen. Wenn ich nasse Füße habe, habe ich ein Problem. Also ob versichert oder nicht versichert. Klar, das ist am Ende in der Endabrechnung ein Riesenunterschied. Darüber sollte ich mir im Klaren werden. Wenn auf jeden Fall thematisieren und die Versicherer, die beurteilen ganz klar heute die Lage und die Gefährdung. Das heißt, wenn ich in einem Risikogebiet bin, dann muss ich meinen Versicherer auf jeden Fall danach fragen. Und wenn der ablehnt, und sagt, ich versichere das gar nicht, dann sollte das Hinweis genug sein. Allerdings machen diese Versicherer einen Fehler, den ich nicht gerecht finde. Sie beurteilen nicht das Gebäude selber. Ist das Gebäude, es ist kann gebaut, liegt das wirklich zu tief? Oder ich kann ja in einer schwierigen Lage, kann ich ja tatsächlich so, wie du es beschrieben hast in Ostfriesland. Das heißt, da ist ein Damm, das Gebäude ist auch mehr oder weniger auf einer kleinen Warft gebaut und ist also aufgefüllt. Da gibt es kein Risiko, aber möglicherweise sagt der Versicherer, das ist ein Risikogebiet, ich versichere das nicht.
Ja.
Und der Versicherer geht tatsächlich nur von dem Gebiet aus. Und das ist eigentlich ungerecht. Er guckt sich das Gebäude im Einzelnen gar nicht an, ob dieses Gebäude tatsächlich ein höheres Risiko hat. Das empfinde ich immer als nicht so optimal. Also da das Gespräch aber aktiv suchen und wenn da so eine Aussage kommt, vielleicht auch nochmal eine zweite Versicherung anfragen. Aber ich muss schon mit einer höheren Prämie rechnen. Klar, Elementarschäden sind das.
Ja, jetzt sind wir aber auch ein Holzbau-Podcast und ja, ergeben sich Notwendigkeiten für diese Holzbaukonstruktion. Also bis jetzt haben wir ja viel von dem, sage ich mal, vom Fundament gesprochen und der Bodenplatte. Was ist denn für uns im Holz drin, sage ich mal?
Also was Holzbau betrifft, wir legen auf eins ganz großen Wert. Holzbau ist ein Baustoff für den Hochbau. Wir bauen keine Keller aus Holz und auch keine Teilkeller und auch nicht nur so ein bisschen tiefer. Das machen wir nicht, sondern das ist wirklich deutlich über Gelände. So, und das heißt, wir achten sehr darauf, dass wir diesen Sicherheitsabstand haben. Und daraus leiten sich alle Maßnahmen ab, die wir im Prinzip auch schon beschrieben haben. Und zur Not betonieren wir dann auch eben noch ein Stückchen auf und sagen, nein, das ist dann unterschritten, diese notwendigen Höhen. Und dann betonieren wir ein bisschen auf, dann dichten wir das ab und darauf kommt dann unsere trockene Holzbaukonstruktion und die bleibt dann auch trocken. Und da habe ich gar keine Probleme damit. Also da sind wir nicht kompromissbereit und sagen, naja, kann man ja mal versuchen oder so. Nein, nein, da kennen wir die Grenzen. Holzbau ist ein Material für den Hochbau und da funktioniert das tadellos. Und da achten wir sehr genau darauf, dass da auch kein unnötiges Risiko eingegangen wird. Warum auch? Warum sollten wir das tun?
Ja, sehr schön. Dann war das ja heute mal so ein kleiner Ausflug ein bisschen in eine andere Richtung, würde ich sagen, weil wir ja heute eigentlich dann mehr über, sage ich mal, den Wasserschutz quasi von unten gesprochen haben und wir mit dem Holz ja an und für sich da nichts mehr zu tun haben.
Nein, eigentlich nicht. Aber wichtig ist ja, dass derjenige, der baut, das richtig beurteilen kann. Und wenn das Grundstück gekauft ist, dann ist es ja sozusagen passiert. Und deshalb diese Hinweise, worauf ich achten kann. Und auch gerne, wenn man Interesse hat an einem Grundstück, gerne früher mal vorbeikommen und fragen, das mal rüberschicken an unsere Holzbauexperten, Postleitzahlsuche, dann finde ich auch den in meiner Region. Und dann gerne früher mal das Gespräch suchen, wenn man da in einer Region liegt oder in einem Gebiet ist, wo das tatsächlich eine große Rolle spielt. In manchen Regionen spielt es ja auch nahezu gar keine Rolle. Da finden also stehendes Wasser vielleicht gar nicht so sehr statt, weil das Gelände auch versickert, also von sich aus sehr durchlässig ist. Also das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ja.
Ja, super. Dann glaube ich, haben wir das Problem mit dem Starkregen und dem Hochwasser eigentlich ziemlich abgeschlossen, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir, so viel ist es ja gar nicht, wenn wir die zwei, drei Dinge betrachten und darauf eingehen. Und man kann jedem, der investieren will, nur raten, frühzeitig, rechtzeitig fragen, Mensch, ich sehe hier ein Risiko oder helft mir mal, wirklich fragen. Und dann bin ich auch davor bewahrt, dann Fehlinvestitionen zu tätigen. Das wollen wir natürlich gar nicht, denn das Gebäude ist teuer genug. Das muss man nicht dann ja hinterher noch mit einem großen Risiko noch zusätzlich bezahlen.
Ja, das stimmt. Ja, ich hoffe, liebe Leute, das hat euch gut gefallen und es hat euch auch weitergeholfen. Falls nicht, hat Holger geschrieben, hat Holger gerade auch gesagt, Fragen, ne? Also ihr könnt gerne auch fragen, hier an uns richten. Einfach auf das moderne Haus. Da könnt ihr uns auf einem Kontaktformular einfach schreiben, beispielsweise. Ihr könnt unter diesem Podcast kommentieren. Auch das wäre eine Möglichkeit. Dann gerne mehr mit euren Fragen. Einfach an uns geschickt. Und ja, wenn ihr quasi ihr zu Hause Grundstücke euch anguckt oder ihr auch Freunde bekannt habt, schickt den Podcast gerne weiter, wenn die gerade in diesem Planungsprozess sind und vielleicht sogar schon auf Grundstückssuche. Eigentlich müssen wir da ja anfangen mit der Grundstückssuche. Schickt den gerne vorbei und ansonsten wünschen wir euch ja eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, oder Holger?
Auf jeden Fall und Grüße in die Runde.
Tschüss.